Kapitel 19 Das Heiligtum. Das Heiligtum wurde entsprechend der Anordnung Gottes erbaut. Der Herr erwählte Männer und rüstete sie mit besonderen Fähigkeiten für dieses umfangreiche Werk aus. Weder Mose noch jenen Handwerkern wurde es überlassen, den Bau und die Ausführung des Heiligtums zu planen. Gott selbst gab Mose bestimmte Anweisungen für die Größe und Gestaltung, das zu verwendende Material und alle Geräte, die darin sein sollten. Er zeigte Mose auf dem Berg ein verkleinertes Modell des himmlischen Heiligtums und wies ihn an, alles nach diesem Vorbild anzufertigen. Mose schrieb alle Anordnungen in ein Buch und las sie den Obersten des Volkes vor. Dann forderte der Herr das Volk zu einem freiwilligen Opfer auf, um ihm ein Heiligtum zu bauen, damit er unter ihnen wohne. Da ging die ganze Gemeinde der Israeliten von Mose weg, und alle, die es gern und freiwillig gaben, kamen und brachten dem Herrn die Opfergabe zur Errichtung der Stiftshütte und für allen Dienst darin und für die heiligen Kleider. Es brachten Männer und Frauen freiwillig Spangen, Ohrringe, Ringe und Geschmeide und allerlei goldenes Gerät, ein jeder das Gold, das er zur Gabe für den Herrn bestimmt hatte. Es waren umfangreiche, kostspielige Vorbereitungen notwendig. Man brauchte wertvolles, kostbares Material. Aber der Herr nahm nur freiwillige Opfer an. Das Wichtigste für die Vorbereitung dieser Wohnung für Gott war eine Hingabe und Opferbereitschaft für Gottes Werk, die aus dem Herzen kam. Während das Heiligtum gebaut wurde, brachte das Volk auch weiterhin seine Opfergaben zu Mose, bis die Handwerker, alles Männer voller Weisheit, die Gaben prüften und entschieden, sie hätten genug und sogar mehr, als sie brauchen konnten. Deshalb verkündete Mose im ganzen Lager:
Niemand, weder Mann noch Frau, soll hinfort noch etwas bringen als Opfergabe für das Heiligtum.
Da brachte das Volk nichts mehr. Das wiederholte Murren der Israeliten und die Heimsuchungen durch Gottes Zorn wegen ihrer Übertretungen sind in einem heiligen Bericht zum Nutzen des Volkes Gottes, das später auf Erden leben sollte, festgehalten worden. In besonderer Weise aber als Warnung für die Menschen, die kurz vor dem Ende der Zeit leben. Auch ihre Hingabe, ihre Tatkraft und ihre freiwilligen Opfer, die sie Mose brachten, sind uns zur Lehre geschrieben. Ihr Beispiel bei der Vorbereitung des Materials für die Stiftshütte ist ein Vorbild für alle wahren Anbeter Gottes. Alle, die den Segen der heiligen Gegenwart Gottes wertschätzen, sollten in der Vorbereitung des Baus eines Gotteshauses, in dem sie ihm begegnen können, ein größeres Interesse und mehr Eifer für das Werk Gottes an den Tag legen und den himmlischen Segen höher bewerten als ihr irdisches Wohlergehen. Sie sollten sich bewusst sein, dass sie ein Haus für Gott bauen wollen. Ein Gebäude, das für die Begegnung Gottes mit seinem Volk bestimmt ist, sollte mit großer Sorgfalt vorbereitet werden, komfortabel und geschmackvoll eingerichtet und den Bedürfnissen angemessen sein, denn es ist Gott geweiht, und er soll eingeladen werden, in diesem Hause zu wohnen und es durch seine Gegenwart zu einer heiligen Stätte zu machen. Freiwillig sollten Gott genügend Mittel zur Verfügung gestellt werden, um das Werk ohne Schwierigkeiten durchzuführen, bis man sagen kann: Bringt hinfort keine Opfergaben mehr. Nach Vollendung der Stiftshütte prüfte Mose die Arbeit der Baumeister und verglich sie mit dem Vorbild und den Anweisungen, die er von Gott erhalten hatte. Er stellte fest, dass jedes Teil mit dem Vorbild übereinstimmte, und er segnete das Volk. Auch für den Bau der Bundeslade erhielt Mose von Gott genaue Anordnungen. In ihr sollten die Steintafeln aufbewahrt werden, auf die Gott mit seinem Finger die 10 Gebote geschrieben hatte. Sie hatte die Form einer Truhe und war außen und innen mit purem Gold überzogen. Ein goldener Kranz schmückte den oberen Rand. Der aus purem Gold gearbeitete Deckel dieser heiligen Lade war der Gnadenthron. An beiden Seiten des Gnadenthrons befand sich ein Cherubim aus reinem Gold, die ihre Gesichter einander zuwandten und ehrerbietig auf den Gnadenthron hinabschauten. Sie versinnbildeten die himmlischen Heerscharen der Engel, die mit Interesse und Ehrfurcht auf das Gesetz Gottes blicken, das sich in der Bundeslade im himmlischen Heiligtum befindet. Diese Cherubim hatten Flügel. Ein Flügel jedes Engels war nach oben gerichtet, während der andere den Körper verhüllte. Die Bundeslade des irdischen Heiligtums war ein Abbild der wahren Bundeslade im Himmel. Dort stehen an jedem Ende der Lade lebendige Engel, die mit einem Flügel den Gnadenthron überschatten und mit dem anderen ehrerbietig und demütig ihre Gestalt verhüllen. In diese irdische Bundeslade musste Mose die Steintafeln legen. Weil sie Gottes Gesetzestafeln mit den 10 Geboten darstellen, werden sie Tafeln des Gesetzes und die Bundeslade Lade des Gesetzes genannt. Die Stiftshütte hatte 2 Abteilungen, die durch einen Vorhang getrennt waren. Alle Gegenstände in der Stiftshütte waren aus purem Gold gemacht oder mit Gold überzogen. Die Vorhänge hatten viele verschiedene und schön angeordnete Farben. Die aus Gold- und Silberfäden in die Vorhänge eingewebten Cherubime sollten die Engelschar darstellen, die mit dem Werk des himmlischen Heiligtums verbunden sind und den Heiligen auf Erden dienen. In der 2. Abteilung stand die Bundeslade, vor die ein schöner, reich verzierter Vorhang gezogen wurde, der nicht bis zur Decke der Stiftshütte reichte. Die Herrlichkeit des Herrn, die über dem Gnadenthron ruhte, konnte auf diese Weise von beiden Abteilungen aus gesehen werden, jedoch von der 1. Abteilung aus in viel geringerem Maße. Direkt vor der Bundeslade, aber durch den Vorhang getrennt, stand der goldene Räucheraltar. Das Feuer auf diesem Altar hatte Gott selbst angezündet. Er war deshalb heilig und wurde mit Weihrauch am Leben erhalten, der das Heiligtum und seine Umgebung Tag und Nacht meilenweit mit Wohlgeruch erfüllte. Wenn der Priester das Räucherwerk vor dem Herrn opferte, blickte er zum Gnadenthron. Obwohl er ihn nicht sehen konnte, wusste er, dass der Thron dort war, und wenn das Räucherwerk wie eine Wolke aufstieg, ruhte die Herrlichkeit des Herrn auf dem Gnadenthron und erfüllte das Allerheiligste und konnte auch im Heiligen gesehen werden. Der amtierende Priester konnte die sichtbare Herrlichkeit, die oft beide Abteilungen erfüllte, kaum ertragen und war gezwungen, an der Tür der Stiftshütte stehen zu bleiben. Der Priester, der im Heiligen sein Gebet voller Glauben zum Gnadenthron richtete, den er nicht sehen konnte, versinnbildete das Volk Gottes, das seine Gebete zu Christus vor den Gnadenthron im himmlischen Heiligtum darbringt. Sie können ihren Vermittler nicht mit natürlichen Augen sehen, aber mit Augen des Glaubens sehen sie Christus vor dem Gnadenthron und richten ihre Gebete an ihn und beanspruchen voller Zuversicht die Segnungen seiner Fürsprache. Diese heiligen Abteilungen hatten keine Fenster, um Licht hereinzulassen. Ein Leuchter aus reinem Gold brannte Tag und Nacht und erleuchtete sie beide. Das Licht der Lampen auf dem 7-armigen Leuchter spiegelte sich an beiden Seiten auf den mit Gold überzogenen Wänden, den heiligen Geräten und in den goldenen und silbernen Fäden der Cherubime auf den Vorhängen wider. Eine unbeschreibliche Herrlichkeit. Keine menschliche Sprache kann die Schönheit und Lieblichkeit dieser Abteilungen beschreiben. Das Gold im Heiligtum reflektierte die Farben der Vorhänge, die den Farben eines Regenbogens glichen. Nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester nach sorgfältiger, feierlicher Vorbereitung ins Allerheiligste gehen. Außer dem hohen Priester durfte kein sterbliches Auge die heilige Erhabenheit dieser Abteilung erblicken, denn es war der Wohnort der sichtbaren Herrlichkeit Gottes. Der Hohepriester betrat ihn stets mit Zittern, während das Volk in ehrfürchtigem Schweigen auf seine Rückkehr wartete. Ihre Herzen waren von ernstem Verlangen nach Gottes Segen erfüllt. Vor dem Gnadenthron sprach Gott mit dem Hohenpriester. Blieb er ungewöhnlich lange im Allerheiligsten, bekamen die Menschen oft Angst und fürchteten, die Herrlichkeit des Herrn hätten ihn wegen ihrer oder seiner Sünden getötet. Sobald sie aber den Klang der Glöckchen an seinem Gewand hörten, waren sie sehr erleichtert. Dann trat er heraus und segnete das Volk. Nachdem das Versöhnungswerk in der Stiftshütte beendet war, bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Denn die Wolke des Herrn war bei Tage über der Wohnung und bei Nacht ward sie voll Feuers vor den Augen des ganzen Hauses Israel, solange die Wanderung währte. Die Stiftshütte war so gebaut, dass man sie in Einzelteile zerlegen und während all ihrer Wanderungen tragen konnte. Der Herr führte die Israeliten bei all ihren Wanderungen durch die Wüste. Wenn Gott es für richtig hielt, dass das Volk zum eigenen Wohle und zu seiner Ehre seine Zelte an einem bestimmten Platz aufrichten und dort verweilen sollte, tat Gott ihnen seinen Willen dadurch kund, dass die Wolke direkt über der Stiftshütte stehen blieb. Dort blieb sie, bis Gott sie weiterziehen ließ. Sobald sich die Wolke der Herrlichkeit über der Stiftshütte erhob, wanderte sie wieder weiter. Die ganze Wanderung vollzog sich in vollkommener Ordnung. Jeder Stamm trug ein Banner, auf dem sich das Zeichen seiner Sippe befand, und jeder Stamm musste seine Zelte bei seinem Banner errichten. Die verschiedenen Stämme marschierten in bestimmter Ordnung, jeder Stamm unter seinem Banner. Wenn eine Ruhepause gemacht und die Stiftshütte errichtet wurde, bauten die verschiedenen Stämme ihre Zelte in bestimmter Anordnung und Entfernung rund um die Stiftshütte auf. Während ihres Marsches wurde die Stiftshütte immer vor ihnen hergetragen, und die Wolke des Herrn war bei Tage über ihnen, wenn sie aus dem Lager zogen. Und wenn die Lade aufbrach, so sprach Mose:
Herr, steh auf! Lass deine Feinde zerstreut werden und alle, die dich hassen, flüchtig werden vor dir.
Und wenn sie sich niederließ, so sprach er:
Komm wieder, Herr, zu der Menge der Tausende in Israel.